Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Alle, die das erlebt haben, die Geburt von einem Kind, die alle sagen das Gleiche. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, eine riesige Freude, ein Wunder. In diesen Tagen ist ein ganz besonderes Baby auf die Welt gekommen, das 7-Milliardste. Zur 7-Milliardsten Erdenbürgerin hat Duno die kleine Danisa erklärt, die gestern auf den Philippinen geboren worden ist. Auf der Erde leben heute so viele Menschen wie noch nie und die Bevölkerung wächst weiter. Die Entwicklung macht den Leuten Sorgen, auch bei uns auf der Strasse.
Ich habe Angst, ehrlich. Weil einfach zu viele Leute da sind, wo wollen sie die ernähren? Es hat doch einfach zu viele Leute.
Es hat ja schon immer noch Platz auf der Welt. Also. Und es ist auch so, gewisse Bevölkerungen werden grösser und andere schrumpfen dafür. Also ich denke, es gleicht sich schon irgendwo auch wieder aus.
Ja, irgendwann hört es mal auf. Wir können nicht einfach unsere Welt kaputt machen und niemand hat zu essen mehr.
Es wird einfach mal zu einer Katastrophe führen. Das ist auch für einen Teufelskreis dann schlussendlich.
Teufelskreis, Katastrophe, was kommt da noch auf uns zu? Und was kann man dagegen unternehmen? Kann man überhaupt etwas dagegen machen? Über das reden wir jetzt in der Diskussionssendung Doppelpunkt Forum hier auf DRS 1. Der Gesprächsleiter ist der Felix Münger. Er hat 3 Gäste.
Und es sind 3 Fachleute, die sich alle in ihrem Beruf immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn wir immer mehr werden. Der erste Gast ist Silvano Möckli, er ist Buchautor, er ist Politologe an der Universität St. Gallen und er hat eben gerade jetzt kürzlich ein Buch zum Thema veröffentlicht. Silvano Möckli, 7 Milliarden Menschen. Wie ist so Ihre Gefühlslage beim Gedanken da dran? Ist sie ähnlich wie bei den Leuten auf der Strasse, die wir gerade gehört haben?
Herr Münger, nein, das ist es nicht. Ich glaube, unmittelbar Angst momentan, muss niemand haben, weil die Weltbevölkerung ist im 20. Jahrhundert viel stärker gewachsen, als dass sie in diesem Jahrhundert wird. Hingegen, was mehr Sorgen macht, ist die künftige Entwicklung. 7 Milliarden Menschen vertreiben die Erde ohne weiteres, die können aber ernährt werden. Aber wenn die 7 Milliarden das Gleiche wollen, was wir haben in der Schweiz, gleich viel Auto, gleich viel Reise, gleich viel Wohnraum, dann kann das die Erde nicht tragen.
Dann droht der ökologische Kollaps.
Ganz genau.
Neben dem Silvano Möckli sitzt der Melchior Lengsfeld. Er ist der Geschäftsleiter vom Hilfswerk Helvetas, von der Entwicklungsorganisation, wo in Dutzenden von Ländern aktiv ist, in Projekten und unter anderem auch mit solchen, wo es eben um die Eindämmung vom Bevölkerungswachstum geht. Melchior Lengsfeld, man kann die Zunahme abrechnen, dann kommt man auf über 200'000 Menschen, die jeden Tag zusätzlich dazukommen. Fühlen Sie sich manchmal auch ohnmächtig?
Ohnmächtig nicht, aber ich denke, was gut ist an so Zahlen wie die 7 Milliarden, an einem symbolischen Tag wie heute, dass man sagt, die Beschleunigung, die wird spürbar. Die Weltbevölkerung ist in den letzten 100 Jahren hat sich vervierfacht. Und gerade in den Ländern, wo wir tätig sind, in den Entwicklungsländern, dort spürt man ganz konkret, dass Dringlichkeit zunimmt. Jedes Wachstum von Bevölkerung macht Entwicklungsfortschritt auch wieder zunichte. Und das muss uns natürlich beschäftigen. Entsprechend ist es auch in unseren Projekten Thema, dass man an der Bevölkerungsentwicklung schafft.
Und wie das denn konkret soll gehen, das hören wir dann später in der Sendung noch. Sie, die hier, die uns zulassen, können mitdiskutieren auf Facebook oder auch auf drs1.ch. Dort ist unser Internet-Diskussionsforum aufgeschaltet. Wir werden immer mehr, wie denken Sie darüber? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken, drs1.ch, das ist die Adresse zum Mitdiskutieren. Die Diskussion ist schon im Gang. Der Dieter Bachmann zum Beispiel schreibt, das Wachstum ist immer noch außer Kontrolle und muss endlich gebremst werden, auch wenn das unpopulärer ist, als einfach nichts zu machen. Oder Werner Zumbrunn, er schreibt, die aktuelle Entwicklung werde uns respektive unsere Kinder und Enkel auf dem linken Fuß erwischen. Es gäbe nur eins, Bevölkerungswachstum stabilisieren und anschließend senken. Und den Ball möchte ich jetzt gerade unserem dritten Gast zuspielen, der Isabel Günther. Sie ist Wirtschaftsprofessorin an der ETH Zürich mit dem Schwerpunkt Entwicklungsländer. Teilen Sie die Einschätzung von Werner Zumbrunn auf drs1.ch. Gibt es keine Bieren, führt kein Weg daran vorbei, man muss das Bevölkerungswachstum stoppen.
Also auch dieser Kommentar, dass es unkontrolliertes Bevölkerungswachstum ist und es immer schneller wird, das ist einfach so nicht richtig. Also was auch schon der Herr Möckli gesagt hat, was wir gesehen haben, dass das Bevölkerungswachstum sich jetzt schon verlangsamt. Diese 7 Milliarden, das ist natürlich eine große Zahl, die vielleicht erstmal beängstigend wirkt. Aber auf der ganzen Welt und auch auf den meisten Kontinenten hat sich eben das Bevölkerungswachstum schon verlangsamt. Und deshalb kann man meiner Meinung nach nicht von unkontrolliertem Wachstum sprechen.
Wenn man so Berichte von der UNO liest, die jetzt rausgekommen sind in diesen Tagen, heisst sie ja, bis 2050 soll es dann etwa 9,3, also über 9 Milliarden sein, bis Ende vom Jahrhunderts dann, also 2100, ja, mehr als 10 Milliarden. Es verlangsamt sich vielleicht, aber es steigt und steigt. Können Sie die Ängste der Leute nachvollziehen, Isabel Günther?
Ich kann sie schon nachvollziehen, weil die schon seit 300 Jahren, also das erste Mal wurde im 18. Jahrhundert von der Bevölkerungsexplosion und dass wir in 100 Jahren alle verhungern werden, wurde von dem Herrn Malthus genannt und das ist so eine Wiederholung der Geschichte. Also jedes Mal, wenn wir wieder eine Milliarde zusätzlich haben, gibt es die Prognosen, also jetzt noch 50 Jahre und dann gibt es nicht mehr genug zu essen. Und wir haben einfach immer den Fortschritt in der Agrarwirtschaft unterschätzt.
Also Sie sprechen auf den Thomas Malthus, das war ein britischer Ökonom, der Ende vom 18. Jahrhundert so ein erschreckendes Szenario an die Wand gemalt hat. Und Sie würden sagen, ja, das passiert jetzt einfach wieder, das muss man auch nicht so ernst nehmen.
Also man muss schon ernst nehmen und wie gesagt, also man muss ja wissen, wie der Bevölkerungswachstum sich entwickelt, aber gegeben dem, was in der Geschichte passiert ist, in den vergangenen Jahren, sieht man ja schon, dass es sich verlangsamt. Und wie gesagt, in 90 Jahren soll der ganze Trend ja wieder rückgängig sein. Er ist jetzt schon rückgängig in einigen Ländern. Deshalb also jetzt in Panik auszubrechen, das würde ich nicht. Natürlich soll man diese Zahlen ernst nehmen und sich überlegen, kann man für bestimmte Länder den Bevölkerungswachstum verlangsamen. Aber meines Erachtens ist es vor allem ein nationales Problem in einigen Ländern, mehr als ein globales Problem.
Sie sprechen da vor allem Afrika an, wo das Bevölkerungswachstum am grössten ist. Denn in Asien wächst es auch, aber nur in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel Indien, Afghanistan, Pakistan und so weiter. Ja, ich möchte jetzt mal die Runde auftun und fragen, sind wir jetzt schon zu viel? Also Isabel Günther sagt eigentlich nein. Wie viele Menschen vertreibt es denn auf dieser Erde?
Ich denke, da gibt es nicht so eine klare Antwort dazu, sondern es kommt darauf an, wie wir leben. Und wenn man sich anschaut, wie die 7 Milliarden, die heute auf der Welt leben, dann muss man sagen, so ist es nicht nachhaltig. Wir benutzen heute schon 1,5 Erde von den Ressourcen her. Das heisst, wir benutzen mehr Ressourcen, als sich dann wieder regenerieren können. Und durch das führt uns in verschiedene Krisen. Es führt uns nicht nur in Klimakrise. Man sieht auch, dass in vielen Ländern das Wasser übernutzt wird, dass zu wenig Land zur Verfügung steht. Man sieht, Ozean werden überfischt und so weiter. Also man läuft auf Krisen zu. Entsprechend ist es ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, man muss daran arbeiten, dass die Bevölkerungsentwicklung verlangsamt wird, sondern auch, dass dann die Konsummuster, wie die Leute leben, wie viele Ressourcen sie konsumieren, dass man das ganz aktiv angeht und auch Alternativen zum westlichen Entwicklungsmodell, das sehr ressourcenintensiv ist, dass man das schafft.
Wie ich schon im Eingangsvotum gesagt habe, es kommt nicht so sehr darauf an, ob es jetzt 7 Milliarden sind, sondern es kommt darauf an, was die 7 Milliarden machen auf dem Erdball. Und wenn die Menschen in den Entwicklungsländern den gleichen Wohlstand wollen wie wir, so ist das nachvollziehbar. Aber wenn alle auf dem Niveau wären, wie ich schon gesagt habe, dann droht der ökologische Kollaps. Man kann auch das Wachstum natürlich nicht zentral kontrollieren, das kann man auch in der Schweiz nicht. Aber man kann probieren, Rahmenbedingungen zu setzen. Aber in einem Fall hat der Hörer, der sich geäussert hat, recht. Ein begrenzter Planet kann kein unbegrenztes Wachstum ertragen. Das liegt auf der Hand. Und irgendwann wird es fertig sein. Frau Günther hat ein Katastrophenszenario erwähnt. Und die Katastrophenszenario, die findet natürlich auch in den Medien immer mehr Widerhall, als wenn man ein bisschen optimistisch ist. Aber einmal muss das Wachstum zum Stillstand kommen.
Eben, Silvana Möckli, also für Sie ist es ja jetzt im Unterschied zu der Isabel Günther nicht einfach ein Schreckensszenario. Einmal eins mehr jetzt in der Geschichte, sondern es ist eine reale Gefahr.
Es ist eine reale Gefahr, wobei man sich natürlich streiten kann, wie viele Menschen erträgt die Erde. Wenn jetzt die in Indien weiterhin so leben, wie sie das jetzt machen, dann kann Indien auch 1,5 Millionen Menschen
Milliarden
ernähren. Aber das wird natürlich nicht so sein, dass die Menschen weiterhin in diesen Slums leben, wie es bis jetzt tönt, wenigstens ein grosser Teil von der indischen Bevölkerung.
Also da dass man ein Problem hat, dass es nicht unbegrenztes Wachstum geben kann bei einer begrenzten Erde, da ist man sich vielleicht einig. Aber A, wie ich schon gesagt habe, geht der Bevölkerungswachstum sowieso, wie es sich zumindest andeutet, in den nächsten 100 Jahren zurück. Und B, das wurde jetzt auch wieder genannt, ist natürlich die Frage, also wir haben ein ökologisches Problem, aber die Frage ist, wo erreicht man mehr? Indem man Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern begrenzt oder indem man praktisch unseren Ressourcenverbrauch begrenzt oder einschränkt? Und meine Meinung dazu ist einfach, dass man mehr erreichen kann, wenn man praktisch unseren Ressourcenverbrauch einschränkt, ja, durch technologischen Fortschritt, durch eine Umwandlung des Lebens, und dass eher kleine Effekte durch Bevölkerungswachstumsreduzierung in den Entwicklungsländern, die ja bisher nur ein Zehntel von unseren Ressourcenverbrauchern erreichen kann.
Also sind wir jetzt schon so ein bisschen zu den Lösungen übergegangen. Ich möchte schon noch bei den Folgen bleiben von der Entwicklung, die wir jetzt haben. Und Sie sagen ja, man müsste den Ressourcenverbrauch reduzieren. Im Moment passiert das ja noch nicht. Und wenn jetzt die Entwicklung so weitergeht, wie sie ist, was kommt auf uns zu? Welche Längsfälle? Sie haben vorher gesagt, ja, beispielsweise der Wassermangel, der Kampf ums Wasser. Ich habe da eine Zahl gelesen bei der Vorbereitung auf die Sendung, dass über 800 Millionen Menschen schon heute keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Jetzt werden es jeden Tag hunderttausende Menschen mehr. Also zu was führt das?
Sie sprechen ein ganz wichtiges Problem. Also mit den 800 Millionen Menschen, das ist nicht, dass es kein Wasser hat, wo sie könnten trinken, sondern dass es keinen Zugang zu dem Wasser hat, zum Beispiel, dass es keine Brunnen hat, keine Wasserversorgung. Und das hat eine ganz direkte Verbindung mit dem Bevölkerungswachstum. Wenn man sich anschaut, wo das Bevölkerungswachstum stattfindet und auch bis 2100 wird unbremst stattfinden, das nach allen Szenarien, das ist in den ganz armen Ländern, was man sieht, wenn die Leute arm sind, wenn sie wirtschaftlich keine Perspektive haben, wenn sie nicht gebildet sind, dann haben sie viel Kinder. Und je höher die Bildung ist, je länger man in die Schule gegangen ist, je besser man verdient, desto weniger Kinder bekommt eine Familie. Das heisst, doch kann man mit Entwicklungsschritt ganz klar ansetzen. Man muss es aber auch, weil all die Szenarien, die wir jetzt anfangen zu diskutieren, die gehen immer davon aus, dass Kinder, die eine Frau durchschnittlich bekommt, dass das zurückgeht. Das findet aber nur statt, wenn auch die entsprechende wirtschaftliche und soziale Entwicklung stattfindet.
Und eben, da möchte ich darauf nochmal eine Antwort haben. Was passiert, wenn eben die Veränderungen im Ressourcenverbrauch beispielsweise nicht eintreten?
Ja, ich finde das auch ein bisschen optimistisch. Das wäre schön, wenn wir uns ein bisschen einschränken könnten im Ressourcenverbrauch. Tatsache aber ist, dass wir schon seit 20 Jahren der Erde mehr entnehmen, als dass sie selber regenerieren kann. Wir nennen das ökologischen Fußabdruck. Der ist zu hoch. Und es ist richtig, dass auch in der dritten Welt die Zahl der Kinder pro Frau sinkt. Aber dort wird genau das Gleiche eintreten wie auch bei uns. Das kann man nur haben mit einer demografischen Alterung. Die Lebenserwartung, die steigt natürlich auch in der dritten Welt. Und die dritte Welt, die wird arm werden, ohne dass sie gleichzeitig wie mehr reich wird. Und da kommt ein weiteres gewaltiges Problem auf uns zu. Und dann, der Längsfeld hat angesprochen, die vielen und zum Teil natürlich nicht ausgebildeten jungen Menschen, die keine Perspektive haben, in Staaten, wo man heute als Failed States oder gescheiterte Staaten bezeichnet, wie jetzt Somalia, Irak, Afghanistan. Ich sehe da als Politikwissenschaftler ein gewaltiges Konflikt. Potenzial, wenn es immer mehr so junge Menschen gibt, perspektivlos im Kampf um Ressourcen und zornig.
Ich würde gerne noch mal was zu dem kein Zugang zu Trinkwasser sagen. Auf der anderen Seite muss man ja in Betracht ziehen, dass der Zugang zu Trinkwasser sich verbessert hat, auch in vielen afrikanischen Ländern in den letzten 50 Jahren. Das heißt, wenn man so eine hohe Zahl hört, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass diese Zahl noch höher war vorher, trotz des Bevölkerungswachstums. Und ich bin auch einer Meinung mit dem Herrn Längsfeld, dass es natürlich Entwicklungsprozesse verlangsamt in Entwicklungsländern. Aber den Punkt, den ich machen möchte, das ist eben vor allem für diese Entwicklungsländer ein Problem, wo man versuchen muss, das anzugehen, dieses sehr rasante Bevölkerungswachstum. Und da kommt es meiner Ansicht nach weniger darauf an, wie viel Millionen sind es, sondern wie schnell ist dieses Wachstum. Ja, das hat man eben auch immer gesehen. Also wenn es zu wirtschaftlichen Problemen führt, dann meistens dann, wenn man ein sehr rasantes, schnelles Wachstum hat mit sehr vielen Kindern und wenigen arbeitenden Bevölkerung.
Wenn man über die Folge redet, möchte ich noch einen Punkt noch ansprechen. ist mit neuen Völkerwanderungen zu reden. Also Sie, Silvana Möckli, Sie haben von diesen politischen Eliten geredet, die vielleicht unzufrieden sind. Könnte das dazu führen, dass gerade auch für die reichen Industrienationen der Druck steigt? Also, dass man dann die Festung Europas, wenn man so sagt, weiter ausbaut?
Ja, das erleben wir ja jetzt schon. Also Griechenland hat einen neuen Grenzzaun gebaut in Richtung Türkei. Dann hat die EU die Organisation Frontex gegründet, die Grenzen überwacht, zum Beispiel auch bei den Kanarischen Inseln aus der Luftgrenze zu Afrika. Der Berlusconi hat ein Abkommen gehabt mit dem Gaddafi, dass er Bootsflüchtlinge direkt können zurückschicken in ein Flüchtlingslager. Dann gibt es einen riesen Grenzzaun von den USA in Richtung Mexiko. Die UNO rechnet jährlich mit 2,4 Millionen Migranten. Aber je grösser das Gefälle wird, auch der Unterschied im Wohlstand, und je mehr Menschen es wird geben in der dritten Welt, und Bevölkerungszuwachs von 2 Milliarden wird hauptsächlich in Afrika und Asien stattfinden, desto grösser sind die Druck- und Zugwirkungen. Und grosse Druck- und Zugwirkungen können wir vor allem im Mittelmeerraum erwarten, weil Griechenland, Spanien, Italien, das sind Gesellschaften, die wir schrumpfen. Gleichzeitig in Nordafrika haben wir Staaten, wo die Bevölkerung noch stark zunehmen wird. Da wird es einige, nicht gerade Völkerwanderungen geben, aber Wanderungsbewegungen, die auch aus Zentralafrika kommen, nicht nur aus Nordafrika.
Melchior Lengsfeld, Druck steigt auf Europa, Geschäftsleiter von Helvetas.
Der Druck steigt nicht nur auf Europa, der Druck steigt zwischen sehr vielen Regionen, muss sich das vor Augen führen. Schon heute gibt es mehr Klimaflüchtlinge, als es Kriegsflüchtlinge gibt. Das sind Dutzende von Millionen Menschen, die jedes Jahr auf der Flucht sind, von Krisen, so ökologischen Krisen, das wird zunehmen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es in Afrika nochmal 2,5 Milliarden Menschen zusätzlich wird geben in den kommenden Jahrzehnten, dann ist auch klar, dass man mit einem Grenzzaun keine Lösungen hat. Das sind Wanderungsbewegungen zu erwarten, jetzt nicht nur aus den nordafrikanischen Staaten, sondern aus dem ganzen Kontinent in Afrika, aber auch nach Europa, wo man nicht mit einem Mauer oder einem Haag kann bekämpfen, sondern da muss man vor Ort nachhaltige Lösungen finden und sonst wird es ganz ein grundlegendes Problem für die Schweiz. Das kann die Schweiz in sich selber auch nicht lösen.
Also können wir da an dem Punkt vielleicht einmal zusammenfassend sagen, dass das Bevölkerungswachstum hat, auch wenn man in der konkreten Auswirkung, die da am Tisch ein bisschen unterschiedlicher Auffassung ist, durch Auswirkungen vor allem für die armen Länder, aber durchaus auch spürbar denn in Europa und auch in der Schweiz. Seit gestern sind wir 7 Milliarden Menschen, langen den Platz auf unserem Planet. Das ist das Thema heute im Doppelpunkt Forum, hier auf DRS1. Im Studio ist Isabel Günther, Wirtschaftsprofessorin ETH Zürich, Silvana Möckli, Politologe Uni St. Gallen und der Melchior Lengsfeld, Geschäftsleiter von Helvetas. Afrika ist die Weltregion, das haben wir schon gehört, wo die Bevölkerung am meisten wächst. Südlich von der Sahara hat eine Frau im Schnitt 5,1 Kinder. Das ist dreimal mehr als in den Industrieländern. Ich habe vor der Sendung über Skype mit unserem Afrika-Korrespondent Patrick Wülser können reden. Er ist in Nairobi, Kenia stationiert mit seiner Familie, mit seinem Sohn. Und ich habe ihn gefragt, warum kommen gerade in Afrika die Frauen so viel mehr Kinder über als bei uns?
Ich denke, Kinder haben hier einfach eine andere Bedeutung noch als bei uns. Also Kinder sind hier eine Altersversorgung, also die Leute haben hier keine AHV, sie haben keine Pensionskasse. Also hat man Kinder, die zu einem schauen. Es ist auch spannend, also alte Leute haben ganz einen anderen Stellenwert als bei uns. Also meine Mutter war jetzt gerade ein paar Wochen hier zu Besuch bei uns und es ist mir aufgefallen, wenn ich alleine immer herkomme, dann ist es mühsam, dann muss man Papier haben und ausweisen. Wenn ich aber mit mir grauhaarige Mutter bei der herkommen. Dann sind sämtliche Türen sind aufgegangen, alle Beamten waren ganz zuckernett gewesen. Also das zeigt, alte Leute, die tut man hier respektieren, die haben einen höheren Wert, zu denen schaut man. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ganz viele Leute hier in Afrika können nicht verstehen, dass ich hier in Afrika lebe und meine Mutter ist noch in der Schweiz. Also so etwas, das macht man nicht. Man wohnt nicht weiter weg als 700 Meter von den Eltern, wie man eben zu den Eltern schaut. Darum hat man eben Kinder, die Kinder schauen zu einem im Alter. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund.
Aber das heisst auch, sie müssen sich eigentlich immer ein bisschen erklären, dass sie nur ein Kind haben und eben nicht beispielsweise fünf.
Ja, Kinder sind hier ein Stolz. Also, wenn man viele Kinder hat, dann zeigt man, ich kann mir das leisten irgendwie. Gleichzeitig bin ich noch ein richtiger Mann. Ich merke, dass wenn ich mit einem Kind daherkomme, mit 47, also dann zweifelt man ganz, wenn ich an dieser Beziehung, an der Männlichkeit oder an der finanziellen Potenz von dem Weissen. Also, es ist eben ein Ausdruck irgendwie von finanzieller und männlicher und weiss nicht was für Potenz. Das ist durchaus so.
Wenn Sie durchs Land reisen, durch verschiedene Länder reisen, jetzt als Afrika-Korrespondent, wie zeigt sich die Bevölkerungsexplosion ganz konkret?
Also ich muss vorausschicken, Afrika ist ein riesiger Kontinent und da wimmelt es nicht einfach nur von Menschen. Also ich bin kürzlich gerade von Nairobi auf Kapstadt mit dem Jeep gefahren, das sind 6000 Kilometer und da fährt man zum Teil ganze Tage, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen, zum Beispiel in der Kalahari-Wüste. Aber es ist so, in den urbanen Zentren, in den grossen Städten, da wimmelt es nur von Menschen und in einer riesigen Dichte und man überlegt sich, wie die überhaupt wohnen. Und es hat eben auch vor allem ganz viele Kinder. Hier ist die Jugend die bestimmende Generation.
Immer mehr Leute heisst ja auch, dass gerade zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln immer schwieriger werden könnte. Afrika ist immer wieder plagt von Hungersnöten. Macht man sich da grosse Sorgen, wenn die Bevölkerung immer mehr wächst?
Ja, über die Ernährungslage macht man sich hier in Afrika sehr viel Sorgen. Aber es ist nicht nur eine Frage von Bevölkerungsgrösse, also die Ernährungsfrage, so habe ich jetzt hier verstanden, mit dieser ganzen Dürre in Ostafrika, sondern es ist auch eine Frage von der Landwirtschaftspolitik, es ist aber auch eine Frage von der Infrastrukturen. Also Afrika ist noch nicht einfach eine Wüste, wo nichts wächst. Also hier in Europa, auf dem Hochplateau, da gibt es Gemüse, da würde jedem Bauer im Seeland irgendwie, da wird neidisch, so schön sind die Radiesli. Aber man muss die Radiesli und das Gemüse und die Herdöpfel eben auch ins Land raus transportieren, im Norden von Kenia, wo es eben teuer ist. Und da fehlen die Strassen, da fehlen die Lastwagen. Kürzlich hat es der Fall gegeben, dass in Mombasa im Hafen ist ein ganzes Schiff mit Mais gewesen, parat zum Ausliefern. Aber es hat zu wenig Lastwagen gehabt. Die wenigen, die es hatte, die sind kaputt gewesen. Also das ist eben auch Afrika. Aber wenn ich sonst zuhöre, also ich habe kürzlich einer Frau zugelassen, die hat gesagt, immer die Diskussion wegen viel Kind oder so. Also Kinder sind ein Geschenk vom Himmel, wie alles, was da wächst. Und das sollte man nicht immer diskutieren, sondern sie einfach ahnen.
Wenn ich Ihnen zulasse, Pater Quilsor, komme ich zum Eindruck, es gibt offensichtlich in Afrika ganz eine andere Wahrnehmung zur Thematik Überbevölkerung, Bevölkerungswachstum, als beispielsweise bei uns hier in der Schweiz. Täuscht der Eindruck?
Nein, ich glaube, das ist schon so. Also es gibt ja einerseits Studien, die zeigen, dass eben die ganze Verhütung, Familienplanung, das hängt ab von der Bildung, wie lange es mit Schule gegangen ist. Aber hier in Afrika sind nicht alles einfach nur dumme, naive Leute, sondern sie haben tatsächlich neben der Bildung noch andere Gründe, warum man hier viel Kind hat. Und eins, was ich spontan noch denke, wenn ich an die Schweiz denke, wenn ich von Bern auf Zürich fahre mit dem Zug, da komme ich ja schon fast Platzangst über, wie das in all die Häuser, die Menschen, alles ist ganz dicht und verbaut und dann denkt man automatisch irgendwie an die Demografie, an die Überbevölkerung. Hingegen hier, wenn ich mit dem Auto am Morgen fahre, dann ist bis am Horizont einfach nichts. Und das gibt wahrscheinlich auch einen anderen Bezug zu Demografie oder Familienplanung oder Überbevölkerung. Das ist einfach hier eben nicht so ein Thema, rein geografisch schon.
Sagt der Pater Quilsor, Afrika-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Wir haben von ihm gehört, aufgrund von seiner Einschätzung sind Kinder in Afrika eine Altersvorsorge. Man erlebt Kind als Geschenk, wo man in Frage stellt. Ja, die Frage an die Runde, ist denn Bevölkerungswachstum in den Regionen, die besonders betroffen sind, vor allem kulturell bedingt?
Also vielleicht erstmal noch als Information. Also ich meine, im 19. Jahrhundert hatten wir in Europa auch so viele Kinder. Und der Bevölkerungszuwachs, den wir jetzt erleben oder im 20. Jahrhundert erlebt haben, hat nichts damit zu tun, dass plötzlich bestimmte Länder mehr Kinder bekommen, sondern hat eigentlich mit einem großen Entwicklungserfolg zu tun, nämlich dass wir die Sterblichkeit, Kindersterblichkeit immens reduziert haben. Und das Gleiche hat auch in Europa stattgefunden, also von sehr, sehr hoher Fertilität, also das heißt sehr viele Kinder pro Frau, auch 5 ungefähr. Mit einem Rückgang der Sterblichkeit von Kindern ist dann auch ein Rückgang der Fertilität einhergegangen und das hat eben in Afrika noch nicht stattgefunden.
Man also kann ja da auch die historische Klammer noch machen, wenn Sie das 19. Jahrhundert angesprochen haben. Das sind ja gerade aus der Schweiz ganze oder halbe Täler dann zum Beispiel in die neue Welt, in die USA ausgewandert. Also da hat es eine ähnliche Bewegung gegeben, wie man heute beobachtet aus Afrika.
Genau, also ich würde das jetzt nicht als kulturelle Unterschiede ansehen, sondern das ist einfach ein zeitlicher Übergang, der erst in Europa stattgefunden hat und der in Asien auch schon stattgefunden hat. Also deshalb hatte man da auch so wirtschaftliche Wachstumsschübe im letzten Jahrhundert und der irgendwann eben auch in Afrika stattfinden wird.
Also der demografische Übergang, den Frau Günther anspricht, das hätte in Europa 50 Jahre gedauert. Und was man zum Beispiel jetzt in Afrika sieht, ist, dass das eher schneller stattfindet. Man muss aber auch sehen, natürlich gibt es kulturelle Faktoren, dass man gerne viel Kind hat. Wir haben das gehört bei dieser Einschaltung. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, meine Kollegen in dem Projekt, das ich in Afrika geschafft habe, das war Mittelstand im Land, die haben Bildung gehabt, die haben ganz klar gesagt, ich habe lieber zwei Kinder oder drei Kinder und kann dafür in die Bildung und Erziehung von diesen Kindern investieren und für meine Altersversorgung reichen mir dann meine zwei oder drei Kinder, ich brauche nicht mehr fünf, außerdem weiss ich, dass die zwei oder drei Kinder werden überleben. Also dann ändern sich die kulturellen Muster sehr schnell. Und das ist auch etwas, wo man kann, das kann man unterstützen, dass die Leute auch mit weniger Kindern nachher eine gesicherte Zukunft haben.
Ja, es ist immer wieder gut, in der Schweiz daran zu erinnern, dass die Schweiz bis 1890 ein Auswanderungsland war. Die Schweizer sind nicht nur auf Amerika oder Südamerika gegangen, sondern viel auch auf Italien, die Republik Venedig. Und noch heute gibt es auf Sizilien Konditoreien, die an einen Bündner Namen erinnert. Nun, man kann es erklären mit der Kultur, die vielen Kinder, aber es gibt auch noch eine ökonomische Erklärung und das war bei uns genauso gewesen, noch vor 100 Jahren. Da sind Kinder nämlich nicht ein Kostenfaktor gewesen, sondern da, wo man Kinderarbeit hatte, sind es natürlich auch ein Teil des Einkommens gewesen von der Familie. Man hatte, wie heute in Afrika, natürlich keine Alterssicherung gehabt und viele Kinder hat natürlich auch bedeutet für die Eltern eine Sicherung im Alter. Allerdings zweifle ich in Afrika daran, dass das auch in Zukunft so wird sein. Denn die jungen Menschen, die sind auch gezwungen, nicht nur zum Teil zu uns zu kommen, sondern sie gehen auch immer mehr in die urbanen Zentren. Und vor ein paar Jahren hat es weltweit gekippt. Mehr Menschen leben in der Stadt als auf dem Land. Und wenn die Eltern alt sind, dann sind dann auch die Kinder nicht mehr dran. Und wie ich schon mal gesagt habe, aufgrund von dieser Theorie von der demografischen Transition, also die wäre auch in die Phase kommen, tiefe Geburtenrate, aber auch tiefe Sterberate, wird auch eine Alterung stattfinden. Und das ist eine ganz grosse Herausforderung, die alten Menschen dann zu versorgen. Wenn ich etwas da sage zu der Ernährung und Wasser, da hat es eigentlich genug, die Frage ist die Verteilung. Und natürlich, der Markt reagiert nicht auf Bedürfnis, sondern er reagiert auf Kaufkraft. Und daran mangelt es.
Silvana Möckli, Sie sind Politologe Uni St. Gallen, ein bisschen der Pessimist jetzt in der Runde. Isabel Günther und Melchior Lengsfeld beurteilen die Situation ein bisschen weniger dramatisch. Sie glauben mehr daran, dass es mit der Entwicklung auch eine Verbesserung in Sachen Bevölkerungswachstum gibt. In China hat man nicht daran geglaubt, dass es von selber zu einer Abschwächung vom Bevölkerungswachstum kommt. Und man hat darum schon 1979 ein Bevölkerungswachstum von Staatswegen den Kampf angesagt und hat die sogenannte Ein-Kind-Politik eingeführt. Grundsatz, ein Ehepaar darf nur noch ein Kind haben. Die chinesische Bevölkerung ist trotzdem weiter gewachsen. 1980 knapp 1 Milliarde Einwohner, heute auf über 1,3 Milliarden Einwohner. Ich habe vor der Sendung mit dem DRS Ostasien-Korrespondent Urs Morf reden können. Die Frage an ihn, hat die Ein-Kind-Politik versagt?
Nein, versagt hat sie nicht. Es ist tatsächlich so, dass die Bevölkerungsexplosion ist abbremst worden, aber man streitet natürlich darüber, um wie viel. Also es gehen da die Zahlen der Propagandisten, sagen, man hätte etwa 400 Millionen Menschen, wenn sie so wollen, eingespart. Es gibt andere, die sagen, sie hätten allerhöchstens etwa 200 Millionen Chinesen weniger auf die Welt gekommen in dieser Zeit, immerhin. Und der Punkt ist halt, es ist nicht überall immer durchsetzbar gewesen. Also vor allem in vielen ländlichen Gegenden haben die Leute halt gleich mehr Kinder gemacht als eins. Und darum gibt es, das ist effektiv ein ziemlich exotischer Umstand, es gibt in China Millionen von illegalen Leuten, also real im Prinzip auf dem Papier gar nicht existieren, weil sie dann halt einfach nicht angemeldet worden sind.
Was handelt sich denn das junges Paar ein, wenn es verbotenerweise eben doch nur ein zweites Kind überkommt?
Das hat wesentliche materielle Konsequenzen. Es ist so, für die gibt es dann kein gratis Kindergarten, keine gratis Schule, sondern sie müssen extreme Gebühren zahlen, damit sie ihre Kinder einschulen können. Und Sie werden also auch mit Bussen bestraft. Und weil das alles nicht gelangt hat, also in letzter Zeit sind ja ein Haufen Chinesen sehr viel wohlhabender geworden, der Lebensstandard ist extrem gestiegen, weil das den Leuten auch in den Städten vor allem keinen Eindruck mehr gemacht hat, ist es jetzt so, dass Leute, die im Staat arbeiten, also zum Beispiel als Lehrer oder als Beamte, die haben also effektiv das Risiko, dass sie den Job verlieren, wenn sie zwei Kind haben.
Mit rigiden Eingriffen vom Staat hat China geschafft, das Bevölkerungswachstum mindestens abzubremsen, sagen sie. Zeigt denn die Politik, dass Bevölkerungswachstum zu steuern auch andere Wirkungen, also beispielsweise im gesellschaftlichen Bereich?
Ja, ganz gewaltige. Also man muss sich vor Augen halten, die junge Generation, also die Leute, die nach 1979, 80 geboren sind, die sind in der Stadt mindestens in der Regel als Einzelkind aufgewachsen. Das sind die sogenannten kleinen Kaiser, nennt man die. Und zwar, weil die Kinder haben ja dann je Mami und Papi und noch vier Grosseltern gehabt. Und die ganze Familie Kuchen, der hat sich immer um das einzelne Kind gekümmert, hat mir den Wunsch von den Augen abgelesen, hat ihn gecatchelt und gemacht. Also die haben heute ganz häufig ganz grosse Probleme, wenn sie dann nach der Gymiprüfung oder an der Uni oder nachher auf der Jobsuche eben mit einer viel härteren Welt konfrontiert sind, die sie nicht hätscheln. Es gibt noch andere Sachen. Es ist die Bevölkerungspyramide, wie man das nennt, also das Verhältnis von Jungen, Alten und dann in der Mitte im arbeitsfähigen Alter. Das droht sich sehr viel früher umzukehren als in anderen Ländern. Das heisst, China wird noch, bevor es wirklich ein Wohlstandsland wird, wird es wahrscheinlich schon viel mehr Alte haben, die abhängig sind davon, dass sie von den Leuten im aktiven Alter unterstützt werden. Das ist etwas, was die chinesische Behörde jetzt Challenge macht.
Also aufs Ganze gesehen, sagen Sie, ist die Einkindpolitik ein sehr zweischneidiges Schwert. Urs Morf, bleibt China auch in Zukunft dabei?
Ja, es bleibt mindestens vorderhand dabei, weil es ist natürlich sehr, sehr schwierig, das jetzt einfach umzukehren. Also was man gemacht hat, was man schon jetzt gemacht hat, ist, dass man sehr stark gelockert hat. Also Bauernfamilien dürfen in der Regel heute ein zweites Kind haben, wenn das Erstgeborene ein Mädchen ist, weil die Chinesen eben einen Sohn wollen, der die Familie fortsetzt. Und in den Städten unter gewissen Bedingungen wird es jetzt auch gelockert. Unter anderem, wenn zum Beispiel beide Partner in einer Ehe schon ihrerseits Einzelkind sind, dann dürfen die dann auch zwei Kinder haben. Wegen der Populationspolitik, also dass man sieht, eben, dass sich sonst die Alterspyramiden immer mehr in ein schlechtes Verhältnis drehen. Und weil man natürlich eben auch Angst hat davor, dass dann vor allem einfach die Ärmeren, also die, die sowieso weniger Zugang zu Bildung haben, dass die einfacher mehr Kinder machen können. Und ausgerechnet die Reicheren, also die zum Teil auch eben besseren Zugang zu Bildung haben, die bessere Ausbildung selber schon haben, dass dann ausgerechnet die eigentlich gestraft werden und dass das natürlich falsch ist.
Sagt Urs Morf, DRS-Ostasien-Korrespondent. Er zeichnet also eher ein kritisches Bild von der chinesischen Ein-Kind-Politik hier im Doppelpunkt-Forum auf DRS1. Sie die hier können mitdiskutieren in unserem Internet-Diskussionsforum auf drs1.ch oder auf dem Facebook. Und dort widerspricht jetzt der Gregor Stirnimmer Urs Morf. Er schreibt, China hat die Ein-Kind-Politik mit einem Grund, weshalb China politisch und wirtschaftlich aufstrebend und Afrika abstrebend ist. Ich gebe den Widerspruch einmal in die Expertenrunde. Wer hat recht? Melchior Lengsfeld, Geschäftsleiter von Helvetas.
Also es stimmt sicher, dass China einiges erreicht hat, aber ich würde sagen, es hat keine Zwangsmassnahmen gebraucht. Spannend ist schon, wenn man über die Grenze schaut, nach Taiwan, dann hat Taiwan heute geringere Zuwachs an Bevölkerung, als das China hat, obwohl sie nie Zwangsmassnahmen eingeführt haben. Was aber spannend ist, dass man, und was man gut am Beispiel China sieht, dass wenn man entschlossen handelt als Staat und die richtige Politik verfolgt, dann kann man etwas bewirken. Und das ist sicher etwas, was für die Länder in Asien, Afrika, wo noch starkes Bevölkerungswachstum prognostiziert ist, dass das wichtig ist. Da geht es aber nicht darum, dass man sagt, nur ein Kind und dann ist fertig, sondern dass man sagt, es braucht angepasste Bildungspolitik, dass und entsprechend dann über Bewusstseinsbildung die Anzahl Kinder können zurückzubinden. Aber auch in Europa braucht es entschlossene Politik. Wir haben am Anfang ja diskutiert, dass nicht nur auf die absolute Anzahl Kinder ankommt, Menschen ankommt, sondern über die Art, wie wir die Ressourcen verbrauchen. Und da haben wir in Europa, aber auch in Amerika natürlich Hausaufgaben zu machen, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck senken, weil global haben wir nur eine Erde und Wir tun das heute, auch wenn wir weniger sind als in Asien, tun wir das übernutzen, was uns zusteht.
Also ein Plädoyer von Melchior Lengsfeld für gescheites politisches Eingreifen, ohne rigide Zwang, wie so immer es jetzt vom Urs Marf gehört haben. Sie wären noch möglich. Sie haben reagiert.
Ja, als Politologe muss ich natürlich sagen, dass so eine Kindpolitik nur in einem autoritären System möglich ist. Was China natürlich ist.
Also Sie verurteilen das?
Nein, ich verurteile das nicht. In unserem System könnte man das nicht verfügen, sondern man müsste entsprechende Anreize setzen. Und die skandinavischen Staaten haben zum Beispiel bewiesen, dass man durchaus die Fruchtbarkeit, die Fertilität der Frauen erhöhen kann durch geeignete Massnahmen.
Also wie?
Ja, ich darf der zuerst noch auf der Morph eingehen, hat etwas nicht erwähnt, was ich auch noch wichtig finde. Den Preis, den China zahlt. Nämlich dort sind vor allem Knaben erwünscht und viele weibliche Föten werden abgetrieben. Was heute dazu führt, dass viele Männer in China keine Frau mehr finden, kommt natürlich dazu, dass man durch die Ein-Kind-Politik eine viel stärkere Alterung haben.
Da hat er ja gesagt.
Und dann haben sie noch kein soziales Sicherungssystem. Jetzt mit Skandinavien, da haben wir in der Schweiz noch riesen Defizit. Also zum Beispiel Tagesschulen, Kinderhort, dann auch die Möglichkeit für Männer, zum eine Auszeit zu nehmen, wenn ein Baby kommt. Da sind sie viel weiter. Und es ist tatsächlich gelungen, dort die Zahl der Kinder pro Frau wieder zu erhöhen.
Also das wären auch politische Eingriffe, die Ihnen würden vorschweben, jetzt für Europa, wo ja das umgekehrte Problem
hat. Aber es ist kein Zwang, sondern es ist ein Anreiz. Und das ist etwas völlig anderes.
Wo das umgekehrte Problem hat, dass man zu wenig Nachwuchs eher hat. Isabel Günther, gescheites politisches Eingreifen. Was wäre denn sinnvoll, Ihrer Meinung nach?
Ich wollte gerade noch auf dieses, dass man jetzt wieder in Europa versucht, die Anzahl der Kinder pro Frau zu erhöhen. Das ist ja interessant, was ja auch dann wieder anzeigt. Es kommt eben nicht hauptsächlich auf das Bevölkerungswachstum an, sondern man braucht so einen Ausgleich von junger Bevölkerung, arbeitender Bevölkerung und alternder Bevölkerung. Und das wurde jetzt auch angesprochen für China, dass die jetzt eben genau durch ihre Politik das Problem haben, dass sie ganz schnell jetzt in eine Phase kommen, wo man zu viele alte Menschen auf arbeitende Bevölkerung hat.
Eben, sie haben sich eigentlich in eigenen Fuß geschossen, würde ich sagen.
Genau, und man sieht dann auch immer, also auch jetzt in Bezug auf den Kommentar, kurzfristig hat man natürlich so einen Wachstumsschub, indem man Bevölkerungswachstum reduziert. Aber das ist ein kurzfristiger Wachstumsschub. Das ist nicht langfristig. Langfristig kann man nach allem, was man weiß, kein Wirtschaftswachstum dadurch erzielen, dass man sein Bevölkerungswachstum reduziert.
Was muss passieren in Anbetracht davon, dass die Bevölkerung immer mehr wächst? Was muss man tun? Kann man überhaupt etwas tun? Läuten Sie jetzt an auf 0848 440 222. Unsere Experten im Studio freuen sich. Es ist der Melchior Lengsfeld, Geschäftsleiter von Helvetas, Isabel Günther, Wirtschaftsprofessorin von der ETH Zürich und der Silvano Möckli, Politolog Uni St. Gallen. Was muss man unternehmen? Das habe ich vor der Sendung auch die Leute auf der Straße gefragt.
Ich wüsste nicht, was man da gross dagegen machen kann. So ist es.
Ich denke, man muss lernen, wie man eben Ressourcen einteilt. Ressourcenmanagement, dass man da effizientere Lösungen findet.
Mit der Masse. Man muss es besser verteilen.
In Afrika ist sicher mit Aufklärung und so, dass man zeigt, was man machen kann, Verhütung und so Sachen.
Der Papst, der ist gegen Pillen.
Ja, hallo? Ich meine, das mit Geburtenregulierung geht ja auch nicht. Das ist ja wie nicht menschlich. Ich denke, da ist der freie Wille von jedem auch noch wichtig.
Die Leute sind ja nicht geschult teilweise auch. In Afrika vermehren sich es wie blöd. Die Regierung muss etwas machen. Das ist das Hauptproblem.
Wenn sie Kinder wollen, sollen sie es machen, aber sie sollen auch studieren. Kann ich 3 Kinder haben, kann ich 4 Kinder haben, kann ich 5 Kinder haben. Egal, ob ganz weit in Hinterindien oder wo auch immer. Ich finde, die müssen bewusst werden, dass sie schauen müssen.
Die betroffenen Eltern in den betroffenen Entwicklungsländern sollen mehr Verantwortung übernehmen. Das war ein Statement von der Strasse. Ich möchte das gerade in die Expertenrunde hineingeben. Ist das ein Ansatz? Kann man das verlangen?
Wenn man nach Afrika schaut, was man sieht, ist, dass für den Kontinent 2,4 Millionen Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Und entsprechend ist es gar nicht so einfach, einfach in die Schule zu gehen. Ich habe das Beispiel von Mali. Dort hat die Weltbank...
Ja, aber Moment, also, dass man verlangt, dass sie sich mehr überlegen, wie viele Kinder das sie haben, das ist ja die Aussage jetzt von dieser Frau.
Das hat etwas damit zu tun, was der Bildungsstand der Leute ist. Wir haben es vorhin gehört, es hat kulturelle Faktoren, aber es hat auch wirtschaftliche Faktoren. Wenn man sagt, ich habe wirtschaftlich keine Möglichkeiten, zu anderem Einkommen zu kommen, als auf meinem kleinen Feld etwas zu bebauen, dann braucht man die Kinder, um die Altersversorgung zu sichern. Wenn man über Bildung Zugang zu anderen Einkommensmöglichkeiten hat, dann kann man auch mit weniger Kind leben und dann sieht man, dass auch die kulturellen und sozialen Faktoren sich schnell verändern.
Mehr Bildung, Isabel Günther, ist der Königsweg.
Ja, nach allem, was man weiß, also aus empirischen Studien, dass der Faktor, der immer am meisten zu einer Reduzierung der Geburtenrate geführt hat, ist die Bildung von Frauen. Aber das ist ganz wichtig, es muss die Bildung von Frauen sein und nicht von Männern. Also das hat kaum Einfluss.
Also was heißt konkret Bildung von Frauen? Also dass sie eine Berufslehre können machen, dass sie...
Einfach, dass die mal eine gesamte Schulbildung haben, also nicht nur Grundschule, dann, sondern dann auch weiterführende.
Warum ist das wichtig?
Weil, also der eine Punkt ist ja, wenn man sich so wandelt von einer Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft, dann wird ja ein Kind weniger wert im Prinzip als Arbeitskraft. Das ist der eine Punkt. Und warum ist es so wichtig, Frauen Bildung zu geben? Weil dann einfach es teurer wird, viele Kinder zu erziehen. Ja, es wird dann praktisch günstig. Also man betrachtet da in der Ökonomie ein Kind auch als ökonomisches Gut und das klingt vielleicht jetzt für viele erstmal schrecklich, aber man kann damit ganz gut erklären, wie sich Fertilität so verändert, weil Frauen dann natürlich eher arbeiten, Kinder teurer werden, wenn ich praktisch auf die aufpassen muss, damit dann auch Schulbildung wieder für meine Kinder besser wird. Das heißt, ich schicke lieber weniger Kinder zur Schule, als sehr viele Kinder zu bekommen, die ich aufs Feld schicke. So ist ungefähr der Zusammenhang.
Wir haben jetzt am Telefon den Andreas Tommen. Guten Abend, Herr Tommen.
Ja, grüß wieder.
Was muss passieren, Ihrer Meinung nach? 7 Milliarden Menschen auf einem kleinen Planet.
Also ich bin ganz klar der Ansicht, wir müssen weniger werden, wir müssen das Bevölkerungswachstum eindämmen und ich denke, man kann schon sagen, mehr Bildung für Frauen, aber man könnte es einmal umgekehrt anschauen und ganz konkret sagen, mehr Aufklärung, mehr Zugang zu Verhütungsmitteln. Das war ja bei uns auch so gewesen, die Frauenquoten an den Universitäten zum Beispiel, die haben erst zugenommen nach der Einführung der Billen. Wir dann die Frauen die Möglichkeit gehabt haben, dass Kinderkriegen verschieben und später um Zeit gehabt haben, um sich wirklich zu bilden. Ich denke, das ist eben umgekehrt, dass das immer uns dargestellt wird.
Andreas Thomann, bleiben Sie mal dran. Isabel Günther hat jetzt gerade in den Kopf geschüttelt.
Was man ja auch sehen kann, dass die Geburtenrate in Europa schon zurückgegangen ist, bevor die Pille in Europa sich verbreitet hat. Und zwar hat sich immens die Geburtenrate davor reduziert. Das ist das eine. Und was man eben so sieht, ist, dass man einfach, es gibt natürlich da auch verschiedene Versuche, dass man kostenlos Verhütungsmittel verteilt. Und da hat man einfach nur einen relativ kleinen Effekt auf Fertilität. Der ist schon auch da, aber den viel größeren Effekt hat man halt von einer Veränderung der Bildung und des Einkommens.
Also Pille, Präservativ verteilen, als Königsweg, Melchior Lengsfeld.
Ich würde dem Herrn Thomann schon ein bisschen recht geben. Wenn man keinen Zugang zu Verhütungsmitteln hat, dann führt das zu sehr viel ungewollten Schwangerschaften. Man schätzt, dass weltweit 80 Millionen Schwangerschaften jährlich ungewollt sind. Das heisst, der Zugang ist sehr wichtig. Der Zugang allein aber reicht nicht. Man muss auch Wellen verhüten. Und das Wellen verhüten, das ist einerseits, muss Frau wählen, keine Kinder mehr bekommen. Und dann muss sie in der Familie eine Rolle haben, die ihr erlaubt, ihrem Mann zu sagen, ich will keine weitere Kind bekommen. Und das geht aus unserer Erfahrung typischerweise, kann ich ein ganz konkretes Projekt vorstellen, vielleicht aus Burkina Faso, das ist eine Schneiderinnenlehre und die jungen Frauen, die dort lehren, als Schneiderin zu arbeiten, die Einkommen erwirtschaften, die können durch das sagen, ich bekomme noch keine Kinder, ich trage etwas zum Familieneinkommen bei, ich werde dann noch nicht verheiratet. Und entsprechend bekommen sie später Kind oder wenn sie verheiratet sind, können sie entweder sagen, jetzt 3 Kind, das reicht. Und dann versteht man es auch eher in der Familie.
Ich finde, Herr Thomann hat insofern recht, als der Zugang zu Verhütungsmitteln tatsächlich dazu führt, dass Frauen in der Tendenz weniger Kinder haben. Aber das allein reicht nicht. Man hat ja in unseren Gesellschaften geredet vom sogenannten Pillenknick. Aber ich glaube nicht, dass Pillen die Ursache war vom Rückgang der Fertilität in Westeuropa und Amerika. Das war nur das Mittel. Ich glaube, die Ursache war jeder da, was Frau Günther angetönt hat, wenn Frauen eine gute Bildung haben. Denn wenn sie Kinder haben, verzichtet es eben auf ein viel grösseres Einkommen. Man nennt das Opportunitätskosten in der Ökonomie. Und da sind wir schon in einer Art Dilemma inne. Mehr Wohlstand heisst weniger Kind, aber dann mehr Wohlstand heisst auch mehr Umweltbelastung.
Auf den Punkt möchte ich gerade noch kommen, aber möchte dem Herrn Thomann noch mal das Wort geben.
Ja, also ich bin schon nicht so ganz einverstanden, weil es gibt ja nicht nur Pillen, es gibt nur nicht nur Kondom, sondern es ist natürlich ganz klar auch, dass man, wenn man mal genug Kind hat, dass man dann sagt, ich habe jetzt genug Kind und ich werde mich noch sterilisieren lassen. Zum Beispiel, oder? Das ist dann eine endgültige Familienplanung. Und ich denke, da haben natürlich ganz viele Paare in der Welt keinen Zugang zu dem und kriegen nach dem 4., nach dem 5., nach dem 6. und dem 7. Kind. Und ich denke, das ist wirklich optimistisch gesehen, wenn man da immer denkt, ja, das ist ein Glück für die Familien, also was sie da erzählt haben in Afrika, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass dann wirklich eine Familie, die schon mit 5 Kindern eigentlich überlastet ist, sich dann noch tatsächlich auf eine 6 und eine 7 freut. Ich nehme denen das nicht ganz ab.
Danke Ihnen, Andreas Thommen, dass Sie angerufen haben. Ich glaube, die Expertenrunde hat Ihnen auch nicht grundsätzlich widersprochen. Unterbinden, sterilisieren wäre auch eine Möglichkeit, sicher von der Familienplanung. Aber die Meinungen von den Experten da wären, es muss eigentlich Bildung vorangehen. Jetzt am Telefon haben wir den Alec Gagneux. Er ist aus Schinznach-Bad. Guten Abend, Herr Gagneux.
Guten Abend miteinander.
Was ist Ihren Vorschlag? Was muss passieren, was kann passieren?
Also, was heute Abend, glaube ich, noch nicht gesagt worden ist, ist, dass Familienplanung ein Menschenrecht ist seit 1968. Und Herr Lengsfeld hat gesagt, dass 80 Millionen ungewollte Schwangerschaften jedes Jahr stattfindet. Das ist von mir aus dermaßen skandalös, dass man da nicht mehr macht und offenbar will man nicht mehr machen. Die Isabel Günther hat gesagt, dass wenn halt die Bevölkerung nicht wächst, dann kann auch die Wirtschaft nicht wachsen und es ist doch immerhin rausgekommen in dieser Runde, dass ewiges Wachstum nicht möglich ist bezüglich der Bevölkerung. Das ist natürlich in der materiellen Welt auch nicht der Fall. Und es gibt handfeste wirtschaftliche Interesse, wieso man eigentlich froh ist, wieso die Bevölkerung wächst.
Und für mich Moment, Herr Gagneux, was sind denn die wirtschaftlichen Interessen? Ein Beispiel?
Also man sieht zum Beispiel in der Schweiz, je mehr Leute in der Schweiz leben, umso mehr ist die Ökonomie Swiss zufrieden, weil es halt natürlich logischerweise mehr eine Nachfrage gibt, nicht etwa nur ein Verlangen nach materiellen Gütern. Bei uns kann man auch eine Nachfrage erzeugen, weil das Geld vorhanden ist. Also ist das sehr attraktiv, wenn die Bevölkerung in der Schweiz wächst.
Danke Ihnen vielmals, Herr Gagneux.
Jetzt kann ich noch schnell etwas sagen zum Menschenrecht. Ich finde es ganz wichtig, dass man hilfsfähig animiert sagen, man muss in jedem Projekt Familienplanung integrieren, nicht nur ein Gesundheitsprojekt, weil es eben ein Menschenrecht ist. Und wenn das Menschenrecht nicht integriert wird, ist es eine Verletzung von dem Menschenrecht. Und da müsste eigentlich alle Menschenrechtsorganisationen sagen, das dürfen wir nicht machen, ihr müsst das integrieren.
Herr Gagneux, danke Ihnen vielmals. Ich möchte noch Herrn Lengsfeld kurz Wort geben und Isabel Günther.
Ich würde nicht widersprechen, dass Familienplanung etwas Wichtiges ist. Es gibt aber eine Studie von der Weltbank, die zeigt, dass man mit $60, wo man in Bildung investiert, eine Frau, die ausbildet, ist dann ein Kind weniger hat. Und das ist ungefähr ein entsprechender Preis, entsprechende Kosten, die man hat, wenn man das gleiche Geld in Familienplanungsmaßnahmen investiert. Auch um ein Kind zu verhindern. Und entsprechend ist es gescheiter, wenn man in Bildung investiert, weil man hat sehr viele weitere Benefits und nicht nur auf der Seite der Familienplanung.
Also ich fand diesen Punkt nochmal ganz wichtig, dass man alles tun muss, damit man ungewollte Schwangerschaften verhindert. Und das hat aber noch einen ganz anderen Effekt, nämlich dass man damit generell dann wieder Kindersterblichkeit reduziert und auch die Sterblichkeit unter Müttern reduziert. Das heißt, dieser Zugang zu Verhütungsmitteln, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, sehe ich eben auch vor allem als Gesundheitsmaßnahme. Man braucht es auch, um die Geburtenraten zu reduzieren, aber hier sind eben auch andere Faktoren mindestens genauso wichtig.
Also die Bildungsprojekt, vor allem Frauenbilden, das ist für die Experten da in der Runde der Königsweg. Ich möchte noch, was auf drs1.ch Marianne Hunziker schreibt, noch ganz kurz jetzt in die Runde werfen. Bevölkerungszuwachs heisst mehr Leute, aber Ressourcen und Nahrung fehlen, schreibt sie. Zuwachs heisst auch mehr Wohnungen, Autobahnen, Autos, Geschäfte, Büros und so weiter, aber der Raum fehlt. Silvano Möckli, wie soll das gehen? Wenn die Leute besser ausgebildet sind, mehr Ressourcen verbrauchen, schlussendlich haben sie ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, dann droht der Kollaps.
Ja, Herr Münger, Sie haben ja gesagt, ich sage da der Pessimistische in der Runde. Bin ich im Grunde noch nicht. Mein Buch ist eher optimistisch, aber es ist ein Dilemma. Wenn wir mehr Wohlstand haben, dann haben wir weniger Kinder. Aber mehr Wohlstand heisst eben auch mehr Umweltbelastung.
Und wie lösen wir das Problem?
Verbrauch. Ich sage auch, momentan sehe ich keine Lösung. Es ist ein Problem, das jetzt nicht ganz akut ist, aber es ist ein Problem, das in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt. Und ich glaube, es wäre ethisch auch nicht richtig, wenn wir jetzt würden sagen, ihr müsst auf dem Wohlstandsniveau bleiben, wo ihr sind. Hingegen, wenn man genau anschaut, wird die Differenz sogar noch grösser.
Also Silvano, wirklich, das wäre dann halt das Thema von einer nächsten Sendung. Ich möchte noch eine kurze Schlussrunde machen. Gestern ist auf den Philippinen das 7-milliardste Baby auf die Welt gekommen. Danissa, was für einen Wunsch schreiben Sie dem kleinen Erdenbürger auf die Glückswunschkarte? Silvano Möckli.
Ich würde sagen, Danissa, du musst vor deiner Zukunft keine Angst haben, denn wenn die Menschen wirklich herausgefordert werden, dann sind sie unglaublichen Leistungen fähig, du auch.
Melchior Lengsfeld.
Ja, der kleine Danissa wünsche ich, dass sie ein Leben kann führen, wo sie ihre Träume nachleben kann und wo sie etwas dazu beitragen kann, dass auf den Philippinen, wo unter einem hohen ökologischen Druck steht, dass dort nachhaltige Lebensformen können gefördert werden.
Isabel Günther.
Ich wünsche ihr, dass sie praktisch die größte Wahlmöglichkeiten in ihrem Leben hat, auch genauso viele Kinder zu bekommen, wie sie möchte. Das heißt, dass sie weder von oben noch von unten beschränkt wird. Und das Ressourcenproblem, das, wie der Herr Möckli gesagt hat, das werden wir durch technologischen Fortschritt lösen. Das heißt, sie muss da keine Angst haben.
Ich danke den drei Gästen für die Diskussion.
7 Milliarden Menschen auf einer kleinen Erde. Das Thema im heutigen Doppelpunkt-Forum. Gäste von Felix Münger sind gewesen. Melchior Lengsfeld, Geschäftsleiter von Helvetas, Silvano Möckli, Buchautor, Politologe an der Universität St. Gallen und Isabel Günther, Wirtschaftsprofessorin an der ETH Zürich. Die Diskussion geht weiter. Sie können im Internet weiter diskutieren. Tauschen Sie auf drs1.ch Ihre Gedanken mit anderen Hörerinnen und Hörern aus. Auf drs1.ch finden Sie das Online-Diskussionsforum zu dem Thema, gerade auf der Startseite. Es ist noch etwa eine halbe Stunde aktiv.
Doppelpunkt. Forum.
Wenn Sie die Sendung jetzt vielleicht gerade verpasst haben, noch an den Schluss gehört haben, können Sie sie auch im Internet hören oder Sie können eine CD davon bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Sie können das machen eine Woche lang ab morgen Mittwoch bis am nächsten Dienstag an den Werktagen immer vom Morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. So eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist ist Maximum 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.